Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
Ja, es ist unglaublich, aber wahr. Willkommen zum Hollywood Tramp Podcast. Ich kann es selber kaum glauben. Die allererste Folge. Wer weiß, vielleicht hören wir in einigen Jahren uns die wieder an und denken so, wow, damals wurde der erfolgreichste erfolgreichste Podcast der Welt gestartet und hat die Welt übernommen. Für alle, die Hollywood Tramp gar nicht kennen, frage ich mich, okay, wie seid ihr überhaupt auf diesem Podcast jetzt gelandet? Aber gut, Hollywood Tramp ist der, ja, ich würde sagen, der reichweitenstärkste oder erfolgreichste schwule Blog in Deutschland. Den mache ich seit 2015 und der Hollywood Tramp Podcast ist praktisch die Erweiterung dazu und ich erwarte jede Woche spannende Gäste und die kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Also das sind mal Prominente, die ihr kennt, mal sind es Leute, die man gar nicht kennt, die eine bewegte Geschichte haben. Ich habe auch in Folgen, ein paar Folgen Psychologen zum Beispiel dabei. Ich habe aber auch mal eine lustige Talkrunde mit drei schwulen Jungs, wo wir über Musik reden. Das kommt alles noch. Aber heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, weil ich dachte mir, ich gönne mir zur ersten Folge, gönne ich mir mal, nehme Kredit auf und versuche sie hier irgendwie in die Sendung zu schleppen. Für Geld machen sie ja bekanntlich alles. Und ihr kennt sie auch, denn sie waren erst kürzlich im Fernsehen bei einem Format, das sehr umstritten war, aber was ich sehr geliebt habe, nämlich bei Queen of Drags. Wem das nicht sagt, da waren Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst in der Jury. Und diese beiden Herren waren Kandidaten, in diesem Fall keine Mädels, sondern Drag Queens und Bambi Mercury, der ja mit seinen legendären Performances praktisch der Sieger der Herzen ist und Vava Wilde, der in die Top 3 gekommen ist, also wirklich im Finale stand. Hallo und herzlich willkommen, ihr zwei. Und meine Gäste dürfen natürlich noch nichts sagen. Bevor ihr überhaupt irgendwas sagt, ist natürlich wie immer die Frage, für alle Zuhörer auch. Ich frage ganz oft in den nächsten Folgen meine Gäste, was sie hören, nach dem Motto, hör dich schwul, denn ich möchte gerne wissen, wie schwul die Musik ist, die sie hören, weil ich liebe ja Vorurteile und Schubladen und ich liebe es damit zu spielen und im Anschluss bewerte ich auf einer Skala, wie schwul das denn ist, was sie gehört haben. Von daher, Vava und Bambi, an euch die Frage, was habt ihr denn zuletzt gehört an Musik?
Hi!
Hallöle!
Das Letzte, was wir gehört haben.
Ja, aber sag mal, das Letzte, was du gehört hast.
Ich glaube tatsächlich Dua Lipa Physical heute Morgen, oder?
Also wir haben, Vava pennt ja jetzt gerade bei mir und ich habe, glaube ich, beim Duschen mir Kim Petras angehört, weil ich am Montag auf dem Konzert war.
Ah. Gut, das ist schon auch sehr gay dann.
Das war sehr gay.
Also wir sind heute richtig gay unterwegs. Ich habe auch Dua Lipa Physical zuletzt gehört. Also heute ist das Gay-Radar ist praktisch explodiert gerade. Ja, cool. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch noch beide auf einen Haufen. Ihr müsst wissen, wir machen das gerade im Hotel und die beiden liegen hier ganz lassiv auf dem Bett. Also ist hier richtig schön erotische Stimmung.
Großes, dickes, schwarzes Mikrofon im Gesicht.
In einem schwarz angestrichenen Hotelzimmer.
Ja, also hier liegt Sex in der Luft. Nur es findet kein Sex statt.
Okay, schade. Darf ich das Pfefferminz vom Kopfkissen wenigstens mitnehmen?
Also das war's, wir brechen hier ab.
Richtig. Oh so, an dieser Stelle, wenn man sich fragt, ja, Bambi Mercury und Vava Wilde, woher kenne ich die beiden? Ihr wart ja bei Queen of Drags dabei, das Riesenthema auch bei Hollywood Tramp. Und da will ich so ein bisschen mal den Podcast nutzen, mit euch über vieles reden, was man so vielleicht gar nicht mitbekommt, was man vielleicht auch so auf ProSieben gar nicht erzählen kann, weil es eben ProSieben ist. Aber erzählt doch mal, bevor das anfing, ne, für die, die euch nicht kennen, wie habt ihr denn, also wie viel oder wie lange vorher habt ihr denn mit Drag angefangen eigentlich? Also wie lange gab es euch, bevor dieses Format online ging?
Vava, it's your turn.
Also ich mache Drag tatsächlich schon ewig. Ich habe im Sommer 2011 angefangen. Also jetzt auch schon vor 8,5 Jahren.
Oh Gott, krass. 8 Jahre?
Ja. richtig krass lang.
Ich sag mir immer, ich mache das seit 4 oder 5 Jahren. Und letztens irgendwie bei der Show, die wir hatten, meinte dann Candy, das ist meine Schwester, wir machen Drag jetzt schon seit 6 Jahren. Klar. Und ich denke so, was? Never. Und weil ich habe halt die ersten Jahre ausgeblendet, weil ich da aussah wie eine Mülltonne.
Ja gut.
Und da habe ich Drag 2-mal im Monat gemacht, das zähle ich da gar nicht mit dazu, aber das sind jetzt 6 Jahre.
Krass. Ich wollte gerade sagen, wenn man danach geht, dann macht man Drag ja gefühlt seit vorgestern erst.
Ja, so. Ja, eine Woche.
Ja, stimmt eigentlich. Aber ja, wahrscheinlich, also ja, weiß ich, wenn man das so lange macht, die Zeit fliegt ja auch.
Hat ja, man das ist so, krass.
Hat man gar keinen Bezug mehr zu, oder? Zu der Zeit, oder?
Ich finde vor allem auch, also bei mir war es zumindest so, als ich mit Drag angefangen habe, war das halt nicht so, dass auf YouTube 5 Millionen Tutorials sind und stimmt. Du schaust sie dir einfach an und schminkst es nach und siehst dann halt aus wie Person XY, sondern ich habe halt auch rumexperimentiert und dadurch braucht es auch ganz schön lang, bis du mal irgendwo hinkommst und voll. Das findest, was du machen möchtest.
Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, dass ich symmetrische Augenbrauen habe? Das waren, glaube ich, von den 6 Jahren waren das 4.
Ja, wirklich.
Ja, so, wirklich. Ne? Ja, das sehe ich, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber geredet habe, da hat jemand gesagt, oh Gott, die Drags heutzutage, die sehen alle immer gleich so krass aus. Und ich so, ja, was liegt daran, dass du halt heute alles online an Tutorials und alles findest, du hast 1000 Vorbilder,
ja.
Instagram, bla, das hatte man ja früher nicht. Also ich frage mich immer so, RuPaul, als die angefangen hat in den 80ern, die hat sich wahrscheinlich Katalogmodels anguckt, die echte Frauen waren und versucht da möglichst nah ranzukommen,
ja,
ich meine,
früher bist du ja mit dieser Popkultur, also mit den Models, mit den Editorials, da bist du ja mitgegangen, hast das dann kopiert. Und heute sind so viele Einflüsse von überall, weil du halt komplett mit dem Internet vernetzt bist und auch mit sämtlichen Menschen. Mm. Und da gibt es dann halt Leute, die so ein bisschen polarisieren, auch optisch, zum Beispiel Hungry, die jetzt auch für Björk damals das Cover gemacht hat, das Make-up. Da gibt es auch so viele, die das einfach, ich sag jetzt mal, kopieren.
Ja.
Ja, also Drag, muss ich sagen, das, was
wir machen. Ja, es lebt ja von der Popkultur auch.
Ja, es lebt von der Popkultur und vieles bedient sich halt auch an unserer Kultur.
Ja, das stimmt.
Und was halt auch ist, für die Leute, die Pose kennen mit den Houses und so, so war das mit Drag halt früher auch. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwo im Internet rauszufinden, wie man sich optisch schminkt und so. Und dann hast du eine Drag-Mom gebraucht, die dir beibringt, Drag zu machen. Mhm. Es gab halt keine Kim Kardashian, die irgendwie Contouring auf ihr Instagram geklappt
hat. Aber sie hat das Contouring erfunden.
Ja, so natürlich gesagt, ne? Hat sie das,
Naja, aber auch Produkte, denke ich mal. Also ich meine, früher in den 80ern, die Hemmschwelle in so ein, als Mann in so einen Laden zu gehen und sich irgendwie Lashes oder so zu kaufen. Ich meine, kommt drauf an, wo man vielleicht gewohnt hat, aber...
Ich denke mal, die Mittel und Wege, die gab es immer irgendwie.
Und ja, ansonsten, klar.
Es gab ja dann noch
ich
immer
Tante... Ich ein Geschenk für Tante
dann hat die Schwester die geholt.
Dann hast du dann noch die Klamotten von Tante Gisela getragen.
Ja, richtig. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dann bei der Sendung beworben habt? Also für uns Außenstehende, sage ich mal, wir wissen ja gar nicht, gab es ein offenes Casting, wurden die Leute direkt angeschrieben. Wie kam das denn überhaupt?
Also... Das ist einfach so aus dem Nichts passiert. Also man bekommt ja auf Instagram manchmal so Nachrichtenanfragen, wo man denkt, so löschen geht man gar nicht drauf ein oder irgend so ein Blödsinn.
Entweder kriegst die wollen
du
dann, ja eh nur Sex.
Ja, entweder kriegst du so Unterleibsfotos von Geschlechtsteilen.
Bekommst du wirklich so geil. Viele?
Ja.
Kriegst du nicht gar keine?
Ja.
Krass.
Schöne und nicht so schöne. Und auf jeden Fall gab es dann so eine Anfrage, ja, hier, wir hätten dieses Programm, bla bla bla, würden gerne mit dir telefonieren, wir hätten dich gerne dabei.
Und es war super kryptisch, da war noch gar nichts drin, so um was es überhaupt geht. Ich dachte,
so,
auf
gar keinen Fall. In so einem Hinterhof, nachts um 22 Uhr treffen wir uns.
Zwischen zwei Büschen.
Das ist dann aber ein Gig.
Und Bambi so, okay.
Du musst dich aber mit dem Gesicht zur Wand stellen.
Ja, und keine Unterwäsche tragen.
Ja. Oh Gott, das wird jetzt, das wird
so,
sehr
schlüpfrig. Ach so, so macht das ProSieben jetzt.
Genau.
Jetzt,
ja. Nee, und dann hieß es ja auch, aber behalt das für dich. Und ich habe ja direkt erstmal Candy geschrieben. Ich so, Candy, was mache ich? Hast du diese Nachricht auch gekriegt? So, ja, wir haben schon telefoniert. Geh da mal ran, mach das mal. Lass dich überraschen.
Das Ding ist, die haben zu dem Zeitpunkt das alles noch so ein bisschen geheim gehalten, weswegen es auch kein so ein offenes Casting gab, weil man natürlich bei sowas auch die Gefahr hat, dass die Konkurrenz mal schnell probiert,
also ein
Konkurrenzprodukt
auch
schneller auf den Markt zu bringen.
Ja, stimmt, ja.
Genau. Und bei uns war das tatsächlich so, also das war im November oder so, dass wir
angeschrieben
worden sind und wir haben ja tatsächlich im September des nächsten Jahres erst gedreht.
Ach, krass.
In der Zeit hätte ja einiges passieren können.
Absolut, ja.
Also es sollte ja eigentlich eher gedreht werden, aber durch die Termine von anderen hat sich das ein bisschen nach außen gezogen.
Ja.
Das hätte ja eigentlich im März stattfinden sollen.
Genau.
März, genau.
Ja, und ich glaube, wir sind alle einfach angeschrieben worden. Und dann gab es im Prinzip ein Telefoninterview. Es gab einen großen Fragebogen zum Ausfüllen, man hat ein Video eingeschickt. Das sind ja immer so verschiedene Stufen, durch die man durch muss. Ja. Ja. Und dann gab es eben auch noch ein Live-Casting.
Ja, ich glaube, das war in Köln, Berlin und
ich war in München beim Casting.
Genau. Und da war dann halt eine Vielzahl von Leuten, die haben sich die selbst ausgesucht und aus denen haben sich, so wie ich das gehört habe, hat sich sogar Heidi mitunter ausgesucht, wer dabei sein soll.
Ja, die hatte wohl alle Interviews und alles angeguckt. Ja.
Ah, okay. Gibt es viele, die da nicht genommen wurden? Ich kenne keinen einzigen, der...
Schon.
Der also, jetzt sagt, oh, da wäre ich eigentlich auch dabei
gewesen. Es gibt auch einige, die wurden halt nicht eingeladen, die dann im Nachhinein halt richtig beleidigt waren, wo ich mir denke, so, da kann ich ja jetzt auch nichts für.
Ja, also wahrscheinlich die, die dann am lautesten gebrüllt haben, als die Sendung
aber ganz ehrlich, wurde, die Leute, die jetzt die Klappe so aufgerissen haben, wenn es eine zweite Staffel gibt, sind es dann die Ersten, die direkt dahin rennen
natürlich, und auch mitmachen wollen. Natürlich, ist
immer so. Immer, ja, sowieso.
Ja.
Und ich meine, ich kann es auch verstehen, dass man traurig ist, dass man nicht gefragt wurde für eine erste Staffel. Da hatten wir ja irgendwo auch Glück, dass wir irgendjemand aufgefallen sind und angefragt wurden.
Ich meine, eine mit
natürlich
Bart.
Natürlich ist es frustrierend.
Mit ich mit Bart, dass ich mit Bart dabei sein darf, weil in keiner Drag-Show war eine mit Bart wirklich dabei.
Ja. Ja, krasse. Jetzt, also wenn man jetzt von dem Punkt ausgeht, ihr habt erfahren, ihr wart jetzt beim Casting, ihr wisst, ihr seid dabei, dann kam ja irgendwann der Punkt, wo es halt verkündet wurde. Und es gab ja einen riesen Aufschrei, also auch auf meinem Blog war das ja mega Thema, weil die Leute erstmal ja nur gehatet haben. Das habt ihr ja
auf jeden Fall auch mitbekommen.
Du hast es gelesen.
Ich habe alles gelesen. Ich dachte immer so, oh Leute, ihr habt echt andere Probleme
eigentlich. Es ist, ja, es
und zu dem Zeitpunkt konnten wir auch nichts dazu sagen.
Ihr habt euch da komplett nervig. Nicht eingemischt. Wir durften
ein halbes Jahr nichts sagen oder so. Man ist innerlich ausgerastet und explodiert, weil das wurde so viel Müll geschrieben, so viel Blödsinn. Und ich dachte mir immer so, Leute, haltet doch endlich mal eure Klappe.
Und ganz viele Leute haben ja auch willentlich falsche Infos verbreitet, so. Also meiner Meinung nach, die dann so geschrieben haben, ich kenne die von der Produktion, die machen das und das und ich denke mir halt so, ja, das ist null, was wir erlebt haben.
Ja. Oder dann noch dieses, wir machen jetzt eine Petition, weil Heidi Klum, die ist ja bla bla bla. Heidi Klum war nicht RuPaul. RuPaul. Ich habe einen R-Fehler.
Ja.
RuPaul. Und sie ist ein Teil der Jury gewesen und ihre Punktevergabe war halt nicht immer das Ausschlaggebende. Sie hatte in der Serie nicht das erste Wort und sie hatte auch nicht das letzte Wort. Sie war ein Teil der Jury.
Ja.
Aber dank Heidi hatten wir halt natürlich den Sendeplatz, die Sendezeit und sie hat sich in vielen Bereichen für uns sogar auch eingesetzt.
Mhm.
Also, ja.
Ich glaube, der...
Danke, Heidrun.
Danke, Mama.
bei dem Stress im Vorfeld war ja von vielen die Angst, dass es quasi GNTM-mäßig wird, dass quasi Heidi Klum die einzige Stimme ist, die da irgendwas entscheidet. Dass Heidi Klum eben die deutsche Version von RuPaul wird. Ja. Und das haben sie ja direkt auch im Vorfeld schon gemerkt. Ja, also dass sie halt die deutsche Version von RuPaul wird.
Meiste RuPaul.
Und ich glaube, das ist ja auch zu Recht irgendwie dann eine Angst gewesen, dass das irgendwie das Falsche ist. Und deswegen haben sie auch schon im Prozess geschaut, wie können wir das lösen, dass wir niemanden haben, der RuPaul jetzt einfach mal für den deutschen Markt ersetzen kann.
Das gibt es gar nicht. Ich meine, wenn du so eine Show hast, wen würdest du aus Deutschland dorthin setzen? Ich meine, es gibt einige, die nenne ich jetzt nicht, die mag ich halt aber das, der Otto Normalverbraucher kann mit diesen Leuten nichts anfangen, hat keinen Bezug zu diesen Leuten und würde sich die Show nicht angucken.
Nee, das stimmt. Ja, es gibt ja schon einige, die selber der Meinung waren, dass sie dafür besser geeignet sind.
Ja, natürlich. Da gibt es sogar eine, die klingt so ein bisschen wie ein Fruchtsaftgetränk und die wohnt in Hamburg.
Ach so. Warte mal, wieso komme ich da
jetzt nicht
her? Ach so, okay.
Sie hat eine öffentliche Bewerbung geschrieben, dass sie sich als als Juror bewirbt.
Echt jetzt?
Mhm.
Das habe ich auch nicht mitbekommen.
Sie hat damals in einem früheren Casting, da gab es dann auch, da sollte ja Drag Race Germany kommen, vor 5 Jahren, da hat sie sich als deutsche RuPaul bezeichnet.
RuPaul.
Nee, also, aber ich habe den Faden verloren, mach weiter.
Ich wollte dazu anschließend sagen, also Vava, du hast recht, ich fand es auch krass, weil die Leute haben so drüber geredet, als wäre das schon gelaufen. Also es hätten sie schon eine ganze Staffel gesehen und wüssten genau, wie es wird.
Genau.
Das war ja sofort klar, okay, Heidi wird über Drag Queens urteilen, wie kann sie nur als Nicht-Drag, weißt du so. Ja,
das wird eine Lachnummer, bla.
Ja, alles richtig negativ. Es gab natürlich auch Leute, die dagegen gehalten haben und gesagt haben, ey, lass uns erstmal gucken. Was glaubt ihr, also ich hatte ganz oft bei ganz vielen, die wir ja auch alle kennen, natürlich das Gefühl, okay, das ist Neid. Man ist nun mal an ein bisschen, ich meine, selbst ich als Nicht-Drag war, man freut sich, aber denkt auch so, oh krass, dass es für die eine Plattform gibt. Ich so, Gott, für mich gibt es so eine Plattform nicht. Ich würde auch vielleicht gern irgendwie die Karriere ein bisschen ankurbeln, indem es, keine Ahnung, Germany's Next Top DJ oder weiß ich nicht,
was geht.
Germany's Next Top Perserin, da wäre ich natürlich die Gewinnerin.
Aber Barry wäre dann die, Perverserin.
Die Perverserin. Aber gerade bei den Drags hatte ich das Gefühl, dass ganz, ganz viel Neid dahinter steckte, weil halt einfach die Argumente auch so krass waren. Also da, von den Ecken, also aus den Ecken kam ja das Heftigste. Wie habt ihr euch da denn gefühlt? Also hatte man auch kurz Angst, dass das Ganze jetzt ein Fehler ist und wenn die Sendung erstmal läuft, ist es komplett vorbei mit der Karriere?
Also ich glaube, wir beide sind da so ein bisschen dran gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen nur mit, wenn wir ein gutes Gefühl bei der Sache haben.
Ja.
Ich wäre jetzt nicht nur, um ins Fernsehen zu gehen, irgendwo hingegangen. Und hier hatte ich halt das Gefühl, das Konzept, das sie uns vorstellen, könnte für mich funktionieren. Und genauso habe ich von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, und so ein gutes Gefühl und habe gesagt, okay, ich glaube, hier werde ich so wertschätzend behandelt in der Sendung, dass ich mir vorstellen kann, hinzugehen. Und das fand ich ein bisschen schwierig, dass die Unterstellung von allen war, ja, die machen ja eh nur mit, um halt Karriere zu machen, egal was ihnen vorgesetzt wird.
Weißt du noch, als wir in München waren und gesagt worden ist, also es sollte ja eigentlich ursprünglich Drag Race Germany werden. Und dann, als wir in München waren und das Konzept vorgestellt worden ist, hieß es, das wird jetzt doch das und das aus dem und dem Grund, weil es war geplant. Das heißt nicht, dass ein Abklatsch gemacht werden sollte, weil es war geplant, aber es gab halt Gründe, warum es nicht stattgefunden hat.
Also es hätte ein offizielles Drag Race Format sein
sollen. Ein wirklich Drag Race Germany werden sollen, bloß das ging dann doch nicht und die mussten dann halt in kürzester Zeit ein eigenes Konzept entwickeln. So, und als uns das vorgestellt worden ist, saßen wir, damals waren wir 7 Queens, wir saßen in München.
8.
8, genau. Und dann haben wir uns angeguckt, so nach dem Motto so, was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt mit? Weil danach hatten wir eine Raucherpause und haben wir wirklich gesagt, ja Leute, wenn wir das nicht machen, wer macht es denn sonst? Weil ganz ehrlich, wir haben ja, einige von uns haben halt auch einen anderen Auftrag, als einfach nur schön zu sein.
Ja.
Und ja, und wir haben halt gedacht, so, wenn einem so leicht die Tür geöffnet wird, kann man dann halt für die Community so ein bisschen mal wieder was bewirken und wir hoffen, dass es weitergeht und dass es nicht wieder 20 Jahre dauert, bis solche queeren Themen im Fernsehen so landen und nicht halt irgendwie ganz krass Trash-TV werden oder
ja.
Eben, wir sind ja beide hingegangen und haben gesagt, da sind jetzt so viele Menschen, die vorher keine Berührung mit queerer Szene hatten oder mit der Drag-Szene.
Ja.
Also müssen wir dafür sorgen, dass die queeren Themen in der Sendung landen und dass die Leute auch sehen, was Drag alles noch sein kann, als nur Damenimitation.
Ja, also wir sind jetzt nicht hingegangen, so um zu gewinnen.
Ja.
Also Gewinn ist
immer
schön.
Schon.
Also ich nicht, also ganz ehrlich.
Irgendwo schon.
Also wenn ich nicht auf der Cosmo bin, dann möchte ich gerne auf der Bravo sein. Bravo, ruf mich an. Ein Starschnitt. Oder ich beantworte Dr. Sommerbriefe.
Oh Gott, ein Starschnitt in der Bravo ist sogar geiler, als auf der Cosmo zu sein.
Ja,
also für mich wäre das so.
Aber der Starschnitt war nicht das, wo man nackt war, oder?
Nein.
Oh Gott,
das
nein.
Das ist, Starschnitts sind immer die großen Poster, die es teilweise in mehreren Bravos gab.
Die musstest
du halt so sammeln
und dann aufgehen. Und in der Bravo 567 hast du dann die Genitalien.
Ja, oh, da ist ein Genital dann in XXL-Poster-Format.
Aber Baba hat ja das Problem, wenn sie abgedruckt wird, ist sie immer in der Bildmitte und dann immer leider da, wo der Knick ist und dann sieht man sie nie. Arschkarte.
Hey, ich wollte sagen, rückblickend, aber ja ganz gut, dass es kein Drag Race-Abklatsch, sag ich mal, geworden ist, weil letztendlich, als ich das Format gesagt habe, ich war ja auch bei der Premiere damals in Berlin.
Stimmt.
Und das war halt geil, weil du konntest natürlich die Reaktion der Leute auch mitverfolgen. Da waren ja auch Conchita und Bill und ihr wart alle da, alle Drags. Und da war das geil. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese erste Folge so eine Revolution ist, weil auch ständig Leute aufgesprungen sind, geklatscht haben und yeah! Und wie bei so einer, keine Ahnung, wenn man so zu so einer zum Gottesdienst geht, zu so einer Messe oder so, einmal aufsteht, ja, Schwester, ja.
Also ich weiß nicht, auf welchen Gottesdiensten du warst, aber meine waren nie so aufregend.
Meine waren super aufregend.
Ich glaube, die Leute waren halt super nervös, dass es so schlimm wird, wie sie befürchten. Und dann erleichtert das.
Wir haben die alle noch gar nicht gesehen gehabt an diesem Tag. Wir waren alle aufgeregt.
Ich glaube auch, das Publikum war aus so einer Mischung so, okay, entweder hoffentlich wird es richtig scheiße, weil dann gibt es so ein bisschen Schadenfreude.
Dann bin ich dabei,
genau, oder es wird halt mega geil. So. Und ich muss sagen, am Ende, es war halt mega geil, geil. Und ich habe auch echt nach links und rechts geguckt und alle waren so krass, weil das Geile war, ich finde, du kannst da auch gar nicht rangehen wie Drag Race. Ich meine, zumal Drag Race jetzt irgendwie Staffel 12, wie lange gibt es das jetzt? 10 Jahre, 15 Jahre?
Seit 2009, ja.
Ja, guck, also du kannst ja nicht in der ersten Staffel gleich so loslegen und davon ausgehen, dass Deutschland ja, weiß, was da passiert. Also ich finde, in der ersten Folge wurde halt auch sehr viel erklärt für die Omi, die irgendwie auf dem Land sitzt ja, und gar nicht weiß.
Ich sag immer Tante Gisela aus Bad Homburg. Genau. Da musst du erklären, warum der Mann sich schminkt.
Genau.
Ich meine, gut, es gab Leute, die natürlich Drag Race und so kennen und sagen, das wäre mir viel zu lang, bla bla bla.
Ja, aber, du musst ja nicht.
Du musst den anderen Leuten das erklären, die Leute, die dich oder unsere Welt nicht verstehen.
Wir vergessen halt, glaube ich, schnell, dass es von Drag Race irgendwie 15 Staffeln gibt und wir aber hier auf Staffel 1 anfangen quasi.
Ja.
Und du alle abholen musst, die das potenziell sehen.
Absolut. Also finde ich nämlich auch, das fand ich nämlich so schön, weil ich dachte auch so, ey, die Leute, die damit null Berührungspunkte haben und auch nie haben werden, weil die vielleicht auch geografisch irgendwo wohnen, wo einfach keine Drag rumläuft.
Dresden.
Für die ist es echt, also die wurden, glaube ich, auch so ein bisschen, egal ob sie es weitergeguckt haben oder nicht, aber denen wurde einmal schon mal gezeigt, okay, das sind keine pädophilen, kranken, sonst was Leute, sondern das ist eine Kunstform, das hat Geschichte. Und um nochmal auf diese erste Staffel einzugehen, es gab auch Leute, die meinten so, oh ja, neben Drag Race sehen die Deutschen aber aus wie Karneval und so. Da ich so, ja, würdest du es neben, also 1:1 daneben stellen? Vielleicht, aber wir sind hier immer noch bei Staffel 1 und in Amerika gibt es, also da ist das schon viel länger am, weißt du, der Prozess läuft schon viel länger, die sind viel weiter.
Aber
guck die erste Staffel Drag Race an, wie die da aussehen.
Die ersten zwei Staffeln, da gab es diesen Vaseline-Weichzeichner, hallo? Und ganz ehrlich, damals sahen die alle aus wie Crossdresser. Und ich meine, wir haben in Deutschland so viel Potenzial und so viele, die, also ich war auf der DragCon, wir waren in Los Angeles, wir haben Sachen gesehen. Und da kann Deutschland definitiv mithalten, auch was showtechnisch ist. Wir machen teilweise 3 bis 8 Minuten Shows und die machen ihr Intro und sammeln am Ende das Geld ein.
Krass, ja. Ich glaube, das vergisst man auch schnell, weil wir von diesen Drag Race Stars und so immer nur diese glossy Instagram-Bilder sehen. Wir haben beide schon einige von denen getroffen und so. Und es ist jetzt nicht so, dass man dann das Gefühl hat, das ist ein komplett anderes Level. Nicht also überhaupt. In Deutschland haben wir viele Queens, die super gut sind.
Ja voll.
Und ich meine, wieder Faden verloren.
Man muss dazu sagen, Bambi hat gestern aufgelegt. Vielleicht
ja, ich bin einfach mega groggy. Wow.
okay, dann schauen wir zum nächsten Thema. Was viele natürlich wissen wollen, ist, das ist ja ständig, das wurde selbst ich 1000-mal gefragt.
Nur weil wir das gedreht haben, in einer Halle in Bottrop-Kirchellen.
In so einem Keller.
Nein, die Frage ist doch immer, das war auch, als du, Bambi, mal ins Backstage da kamst bei mir bei der GAY und alle auf dich wie ist Heidi? Wie ist Heidi?
Alle wollen das wissen.
So, jetzt sind wir hier auf einer Plattform, die Heidi natürlich auch hört. Nein, die Heidi wahrscheinlich nicht hört. Jetzt sag doch mal, wie ist denn Heidi? Ist es jetzt so, wie alle denken? Ist es alles so, dass man sie nur eine Minute sieht und sie wird abgeschirmt oder ist das einfach eine ganz normale, sag ich mal, Moderatorin, die da auch kurz mit ihren Gästen spricht und
also wir haben
die
man
auch mal anfassen
kann.
Wir
haben Heidi heute mitgebracht. Heidi!
Hallo Mädels!
Sie kommt jetzt so aus dem Schrank.
Oh mein Gott, die echte Heidi Klum ist hier.
Na klar, schön dich zu sehen. Hallo! Erzähl doch mal, mach doch mal was Schönes.
Oh Gott, okay, ich glaube ja, Martina Hill ist hier, aber gut.
Oh mein Gott, da haben wir auch gleich noch was zu erzählen.
Oh Gott, echt? Okay, erzähl sie, also sonst vergessen wir das. Erzähl erst mal von Martina Hill. Erzähl bitte von Martina
Hill. Das war am allerersten Drehtag mit ihr tatsächlich.
Ja, wo sie in die Villa kam.
Da die müssen ja die Kameras und so auch immer wieder neu ausrichten. Und alle drei aus der Jury waren, finde ich, sehr, sehr aufgedreht und interessiert an uns und so.
Die hatten so Bock, das hat man gemerkt.
Ja, wirklich, und haben mit uns gequatscht. Und wir standen so mit ihr und haben gemeint, so, hey, wir fanden das so witzig, dass ihr beim letzten GNTM-Finale tatsächlich Martina Hill da hattet und auch sie über sich selber lachen kann, weil das ja auch ein wichtiger Punkt von Drag ist und so. Und dass es ja geil wäre, wenn wir Martina Hill da hätten als Guest Judge, meinte irgendjemand.
Und sie guckt.
Und Heidi Cook dreht sich so mit so einer Kopfbewegung um, guckt mit so einem Stirnkopf so.
Ich bin Martina Hill!
In so einer quietsche Kreisstimme so.
Oh mein Gott, oh Gott, was würde ich zahlen, um diese Szene zu sehen? Aber nee, ich finde das aber auch mega
witzig.
Also
sie hat Humor.
Also ja, ich glaube auch nämlich auch, dass sie auf jeden Fall über sich lachen kann, oder?
Ich glaube, das musst du auch können in der Position.
Ich meine, du hast die erste Folge gesehen, da kommt Conchita und sagt, so, und jetzt gehen wir gleich in die Villa und gehen durchs Hintertürchen.
Oh Gott,
was macht Heidi? Geht zum Fronteingang.
Ja, ja, das habe ich gesehen.
Heidi, andere Seite. Oh, Entschuldigung. Das ist einfach, und man hat halt gemerkt, sie hatte Bock, sie hatte Spaß. Und,
ja, ich finde, man hat sie auch so ganz anders kennengelernt. Also ich finde, sie war so ganz anders als bei Jeremy's Next Topmodel. Ja. Also,
und das ist, glaube ich, auch das, wir können ja nicht sagen, wie sie bei GNTM und so ist, aber wir hatten, glaube ich, das Glück, dass sie viel entspannter war, als ich jetzt persönlich erwartet hätte.
Ja, wir hatten ja halt auch so einen, den Shoot für die Promo, wo kein Kamerateam dabei war. Mhm. Und da haben wir halt auch einfach so random Sachen gequatscht.
Voll lang mit ihr gequatscht und auch super persönliche Sachen.
Ja. Mhm. Sie mag Penisse. Und auf jeden Fall dann auch noch, wir hatten noch eine Bitchlist gemacht mit Sachen, die halt nicht so gut funktioniert haben. Da hat sie sich sofort drum gekümmert. Mhm. Perfekt, also die hat wirklich Bock und Spaß. Geil.
Ich glaube, unabhängig von ihrer Expertise hatte sie Bock auf das Format, hat sie Spaß an Drag. Ja, ich glaube, die Intention ist da und ihr war es auch wichtig, dass wir sie mögen. So.
Ja, ich meine, wir sind halt auch keine kleinen 16-jährigen Mädchen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, halt, da kannst du noch mal näher ran, weil die Mädels wollen ja das sein, was sie schon ist. Ich glaube, da ist so, wenn du da die zu nah ranlässt, dann klammern die auch, weißt du?
Wir sind ja schon so Charaktere.
Eben. Wir hatten auch alle was zu erzählen. Wir sind ja auch Entertainer, die in eine Show gehen, um zu entertainen. Ja. So. Und ich glaube, sie fand das spannend, uns kennenzulernen. Und wir haben ja genauso ja Sprüche auch zurückgegeben.
Genau, und Wawa hat sie einfach mal direkt in der ersten Folge Schlampe genannt.
Warte mal, war das mit drin? War das zu sehen?
Ja, es war sogar mit drin.
Echt? Man hört es nur so halb, ja.
Ja, das ist einfach, was hat sie dich nochmal gefragt?
Es ging auch um diesen Shitstorm und dass sie so ein bisschen Sorge hatte, so was ist jetzt, wenn sie sich jetzt mal krass schminkt.
Da gab es
ja
diese Szene, wo sie doch so auch an diesem Tisch stand.
Genau, und da ist tatsächlich viel Wichtiges rausgeflogen, meiner Meinung nach, weil wir wirklich mit ihr da auch lange drüber geredet haben, über den Shitstorm.
Die Lampe ist drin geblieben.
Weil viele haben ja gesagt, ah, das haben die extra jetzt eingebaut, damit das einmal aufgeklärt ist.
Nee, das kann schon sein. Das hat sie wirklich bewegt, weil sie hat da wirklich gefragt, weil sie hat gesagt, sie will da niemand was wegnehmen. Sie sagt zwar auch im Trailer, sie will uns halt diese Bühne geben und das muss man mal sehen. Ja, in Deutschland ja, weil in Deutschland wird es halt immer noch belächelt.
Mhm. Ja. Und im Fernsehen klingt es so ein bisschen so, wie wenn sie sagt, oh, wieso habe ich einen Shitstorm und wir alle so, nein, du bist toll. Mhm. In echt haben wir da ja länger mit ihr drüber geredet und ich habe auch mit ihr drüber geredet, woher diese Bedenken kommen von den Leuten und warum das auch, finde ich, Berechtigung hat, dass die Leute da ein bisschen das hinterfragen, warum sie dabei ist und so. Und im Zuge dessen hat sie dann halt so gemeint, ja, was wäre denn, wenn sie sich jetzt mal heftig schminkt? Und dann habe ich halt rausgehauen so, dann sagen die Leute, dass du eine Schlampe bist. Und alle in diesem Raum waren so, oh.
Und dann,
ich habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, wie also der Mundwinkel runterging.
Sie hat das, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Also sie hatte teilweise einen Knopf im Ohr und manchmal guckt sie immer wie so ein Roboter, weil Leute sprechen ins Ohr, dann reden wir mit ihr und sie muss dann irgendwie alles verarbeiten und ist immer so.
Ich war so verwirrt, bis ich das gecheckt habe.
Ja, das habe ich schon mal gehört, das ist auch bei Jamie Sex Topmodel so. Warum, was wird dir denn da gesagt? Das ist doch keine Live-Sendung.
Nein, das ist manchmal so, Heidi, Kamera links, rechts, bla. Heidi, kannst du das bitte nochmal so sagen? Weil manchmal müssen wir was aus verschiedenen Winkeln drehen. Mhm. Und dann manchmal muss sie den Satz dann nochmal wiederholen, weil sie das dann manchmal anders zusammenschneiden müssen oder halt diesen Ton noch haben.
Ja, und sie haben ja da auch keinen Teleprompter oder so. Und
Aber das Beste war eigentlich noch in der finalen Folge, da saß sie dann da, wir alle schon total angetrunken. Und dann so, Heidi, du hast Dragmac, aber warum trägst du denn keine Perücke? Und so, ja, darf ich das? So, ja, jetzt ist zu spät. Ja, ich wollte nicht schon wieder den nächsten Shitstorm haben. Die ist einfach so süß.
Aber ganz ehrlich, wenn man mit der in einem Raum sitzt, ne, und dieser eine Blick kommt, kriegt man dann nicht kurz
manchmal
Schiss.
Manchmal schon.
Also ich denke manchmal so,
am ersten Tag echt Schiss
wenn
vor
ich
dir.
Die jemals, ja, würde ich auch denken so. Also so cool sie auch rüberkommt, aber so irgendwie... Bisschen. Man will jetzt auch nicht von ihr dumm angemacht werden, oder?
Nee, sowas macht sie gar nicht.
Nö, ich glaube, sie ist auch schon eine taffe Businessfrau, wenn ihr was nicht passt. Ja, dann wirst du das auch mitbekommen.
So sie ist da kleine Mädel aus Bergisch Gladbach. Hallo.
Ja, ich glaube, wenn das mal so, wenn du dir da was leistest.
Ich meine, wir waren mit ihr feiern. Also, die hat auch nicht mal alle Tassen im Schrank. Das passt ganz gut zu uns, ja.
Dass sie das gemacht hat, in den öffentlichen Club gehen mit uns, ey.
Ja, und das ging gut? Also, ich meine, das war
ja
in
LA, ja, es ging so gut. Wir mussten die halt dann immer vom Oberteil den Reißverschluss wieder hochziehen, weil es war immer so warm da drin.
So, aber von den Leuten her, also die Leute haben sie trotzdem in Ruhe gelassen?
Naja, wir sind da reingegangen und die hatten so einen kleinen abgesperrten VIP-Bereich, aber halt mehr so nur, hier ist so eine kleine Schnur, ne? Und natürlich haben die alle, und natürlich haben alle in diesem Club auch gecheckt, dass sie da ist. Und dann
halt ohne so eine
und die haben halt wirklich dann über die Anlage auch ausgerufen, so Heidi Klum is in the house,
ach,
give it up for Conchita.
Und also genau das, was man nicht will. Okay.
Alle in diesem Club sind ausgerastet. Voll.
Ja, und das Lustige war eigentlich, wie heißt du nochmal hier?
Leona Lewis
die war ja eigentlich auch noch eingeladen. Mhm. Und das Lustige war, wir saßen dann im Van und Heidi dann irgendwann, oh, ich habe sie auch eingeladen. Oh, ich habe gar nicht mehr auf die Nachrichten geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob sie noch kommt. Und irgendwann hat sie das dann online irgendwo gesehen, auf Instagram, in welchem Club wir waren. Und auf einmal ist sie dann selber noch gekommen. Ach, ich glaube, Heidi hatte schon einen über den Durst getrunken. Ach, das war ja so schlimm. Ich wollte eigentlich nur pennen, weil du kamst nicht zum Schlafen. Da hieß
oh Gott, ja.
So Leute, jetzt macht ihr euch fertig. Jetzt fahren wir los und mal gucken, was dann passiert. Und ich so, oh jetzt.
Nein. Ich glaube, die haben uns teils auch für richtig undankbar gehalten. Weil wir waren halt wirklich von früh morgens am Drehen. Und dann war halt irgendwie abends um 6 und dann hieß es so, so, jetzt schminkt euch mal kurz, um 9 kommt die Jury. Oder es war sogar 7 ja. oder so. Und wir waren alle nur so, ich will schlafen.
Ja, und dann hieß es, okay, wir fahren jetzt feiern. Dann mussten wir in diesen Van rein. Und ich so, oh Gott. Und ich habe ja kaum Alkohol getrunken. Und ja. dank der Show habe ich wieder angefangen, ab und zu mal einen Sekt zu trinken. Ja.
Und an dem haben wir so richtig viel getrunken.
Ich war so besoffen. Wir waren dann in diesem Van und Musik aufgedreht. Also Heidi, Conchita und Bill, die waren auf jeden Fall schon zugebechert. Und alle am Feiern, ich schon am Schwitzen. So nach einer Stunde denke ich mir so, okay, wir können jetzt auch schon wieder nach Hause. Dann meint Heidi nur so,
hey! Wir sind noch gar nicht losgefahren. Wir stehen immer noch auf dem Parkplatz.
Nein.
Und ich dachte mir so, oh, ist das euer Ernst?
Vor allem
dann sind wir noch eine Stunde zum fucking Club gefahren.
Und ich dachte tatsächlich auch, wir bleiben auf diesem Parkplatz stehen. Nach dem Motto, die haben keine Drehgenehmigung. Wir bleiben hier einfach in diesem Bus.
Ja.
Nein.
Dann sind wir in den Club. Dann kam irgendwann ein Jägermeister ins Spiel und dann war Absturz. Und dann waren wir 2 Tage noch tot und am nächsten Tag war dann dieses Open Mic, wo wir dann halt irgendwie unsere...
Das wollte ich nämlich auch fragen. Meint ihr nicht, dass es auch ein bisschen Taktik war, damit ihr am nächsten Tag umso emotionaler seid?
Tatsächlich habe ich was gehört, dass da was verschoben wurde und das ein glücklicher Zufall für sie war.
Okay, ja.
Aber wer weiß das schon? Gut möglich. Ich meine, wäre sinnvoll.
Wäre sinnvoll eigentlich, weil ich finde immer, Tagen, nachdem man gesoffen ist, ist man ja so, oh Gott, dann kommen die 20 Uhr Nachrichten und du fängst an zu heulen.
Genau.
Oh, ich wollte nochmal ganz kurz was hinzufügen. Es gibt halt so viele, die immer sagen, Heidi, bla bla bla, Make-up, bla bla bla. Wo ich dann denke so, wir hatten super tollen Make-up-Artisten, Gott Mick, Trans-Artist, wollte ich gerade sagen.
Das klingt wie Trapez-Artist.
Ja, echt,
ein Trans-Mann. Also auf jeden Fall auch jemand aus unserer Szene und Make-up-mäßig auch mega cool. Mhm. Was natürlich bei Heidi nicht so gut funktioniert hat, wenn sich halt der Garderobier und der Hairstylist nicht wirklich mit dem Rest abgesprochen haben.
Okay.
Und sie dann eigentlich nicht immer so ein rundes Konzept hatte. Die ein rundes Konzept hatte.
Also bei ihrem eigenen Look, meinst du?
Bei ihrem Look. Weil manchmal war das so, dass ich so, Und Conchita, die war eigentlich immer, die hat immer die geilsten Looks mitgebracht. Mhm. Und Bill war halt dann immer sehr verhalten.
Ah, okay.
Das Verrückteste war eigentlich, dass Britney Spears das Left for You T-Shirt und der Harness.
Stimmt, dabei kennt man ja Bill eigentlich total als Fashionista.
Ich finde auch, glaube ich, dass Bill so halt so ein bisschen ankam wie sonst auch. Der hat ja schon einen coolen, auffälligen Style. Voll. Aber wenn die anderen beiden neben dir halt völlig draufhauen, dann wirkt es relativ
jetzt
verhalten.
Jetzt legt er nochmal eine Schippe drauf. Ich denke mal, dadurch, dass wir alle auch noch so unterwegs waren, hat er nochmal irgendwie noch einen Push gekriegt. Weil man hat halt gemerkt zwischendurch, wenn er irgendwie in der Nähe war, dass er dann doch immer ruhig und verhalten war. Und dann musste, also ich hatte das dann, habe ich dann ein Gespräch mit ihm angefangen, weil er stand an der Ecke und ich dachte so, ach, kümmere ich mich mal um den kleinen Jungen. Dabei ist er ja auch schon 30, aber ich denke mal, die sind ja damals mit 14, 15 direkt nach L.A. und der hatte halt so unsere Welt jetzt gar nicht so richtig wirklich mitbekommen.
Mm, stimmt eigentlich.
Ja, und das war wahrscheinlich richtig cool, aufregend und neu für ihn, aber auch ungewohnt.
Ja, wobei, ich habe ja 3 Interviews mit Tokyo Hotel gehabt und nach dem Dreh...
Stimmt, du hast sie alle schon in deinem Bett.
Ich hatte sie alle schon in meinem Bett, aber nee, Bill ist auch, die sind auch, also ich habe es eher als höflich empfunden, aber das ist jetzt keiner von denen, der sich jetzt so im Mittelpunkt drängt und da jetzt wohl die Show abzieht, sondern...
Als wir unsere Show im Metropol hatten, war ja Georg.
Ja.
Georg war auch da und einfach so, der hat einen Koffer vor mir getragen. Ich dachte erst so, was ist denn hier los? Also keine Star-Allüren, nichts.
Super gar nicht, nett, die Jungs super cool. sind so normal.
Und also, ehrlich und direkt auch.
Ja, voll. Also muss ich auch sagen, das sind so die normalsten, die, also du denkst gar nicht, dass die irgendwie große Stars sind.
Die was ja voll die krasse Leistung ist, wenn jemand so durch diese Maschine durchkommt.
Das habe ich schon so oft in Interviews gesagt, also ich, dass nach allem, was die durchgemacht haben, dass die keinen Knall haben, ne? Also alle 4.
Das ist seit fast über 15 Jahren.
Ja, krass. Das ist echt krass. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? War für euch gefühlt das, was im Fernsehen lief, auch so, wie es vor Ort war? Oder waren das 2 verschiedene Welten?
Also wenn ich mal kurz irgendwie das Wort vorwegnehmen kann. Also es gab natürlich Momente, die waren dramatischer, als man das im Fernsehen gesehen hat. Es war anstrengender.
Eben, das denken, glaube ich, alle, dass es fürs Fernsehen inszeniert ist. Ich finde, es war alles in echt um einiges heftiger, als es im Fernsehen
rüberkam. Ah, okay, ich mein, also kommt zum Fernsehen abgeschwacht.
Ich meine, auch das mit dem Zimmer. Wenn du irgendwie auf Klassenfahrt bist, weißt du, wie oft da Gebitsche ist, wer mit wem in ein Zimmer geht. Das war bei uns schon 2 Monate vor auf WhatsApp so der Fall. Und im Fernsehen perfektes Timing. Die muss nicht skripten, die braucht einfach nur draufhalten. Also wir haben eigentlich. Da war noch viel mehr Input, aber das wäre wahrscheinlich dann irgendwie, dann hätten wir wahrscheinlich 16 Folgen gehabt.
Ja. Ich finde tatsächlich, das, was man im Fernsehen so sieht, im Großen und Ganzen schon so, aber ich habe es teils halt ein bisschen anders wahrgenommen, in Anführungszeichen.
Ja.
Weil du ja nur deinen Blickwinkel hast und die haben sie jetzt Material von 10 Leuten und schauen dann, wie sie es erzählen. So.
Ja.
Und wenn sie jetzt zum Beispiel einen O-Ton von Person X nehmen, die das anders empfunden hat als ich, dann wirkt es im Fernsehen natürlich auch ein bisschen anders.
Absolut. Ja, absolut. So, Jungs, da wir noch lange nicht am Ende sind, müssen wir aber nächste Woche weitermachen. Wir teilen die Folge einfach mal auf in zwei.
Doppelte Gage.
Doppelte Gage. Und nächste Woche gibt es ein größeres Bett und wir ziehen pro Woche jeder einen Teil aus, bis wir nichts mehr anhaben.
Nein, Scherz. Das verkaufen wir dann also auf eBay und dann habe ich eventuell auch ein Foto für dich.
Richtig.
Das heißt, übernächste Woche gibt es dann auch mit Video.
Also erstmal danke an alle, die zugehört haben. Nächste Woche geht zu dem zweiten Teil mit Bambi und Wawa weiter und ansonsten folgt erstmal Hollywood Tramp auf Instagram unter Hollywood Tramp und hollywoodtramp.de
und wir haben noch ein kleines Ritual, folgt auch Janisha Jones auf Instagram.
Yes. Janisha Jones.
Sehr, sehr gerne.
@BambiMercury @WawaWild.
Also Jungs, dann bis nächste Woche und vielen Dank schon mal.
Bye.
Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @HollywoodTramp.